Was ist das Geheimnis passionierter Teams? Warum gibt es nur so wenige davon? Und wie können wir es schaffen, dass es mehr werden? Wenn euch diese Fragen umtreiben, dann seid ihr hier genau richtig. Wir sprechen mit nationalen und internationalen Experten zu diesem Thema und gehen dem Geheimnis passionierter Teams nach. Denn das ist unsere Passion, dafür brennen wir. Willkommen beim Passionate Teams Podcast. Hallo und willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge beim Passionate Team Podcast. Heute mal mit ganz, ganz interessanten, spannenden Gästen. Und zwar mit dem Herrn Bugart und dem Herrn Palm vom St. Gerion. Senioren, Pflegeheim, allmögliche Pflege. Ich habe gerade gelernt, es sind unglaublich viele verschiedene Pflegedienste hinten dran stecken. Und ich freue mich riesig mal, mit jemandem zu sprechen, komplett raus aus meinem persönlichen Umfeld. Ich habe bisher mit dem Thema noch nicht viel zu tun gehabt. Zwar meine Oma, die wohnt tatsächlich im betreuten Wohnen, ja, da von dem her habe ich vielleicht einen leichten Bezug dazu. Ansonsten sind nicht mehr viele Großeltern übrig. Also von dem her hatte ich bisher das Glück, dass auch relativ wenig Pflege vonnöten war bisher meiner Familie. Vielleicht auch nicht so schlecht.
Nein.
Super. Herr Bogart, vielleicht stellen Sie sich kurz mal vor.
Ja, mein Name ist Bernd Bogart, ich bin 66 Jahre alt, seit vielen Jahren in der Altenpflege tätig. Von Hause aus bin ich Sozialarbeiter, habe dann berufsbegleitend Gerontologie an der Universität in Kassel studiert. Ja, und mache das, was ich mache, seit fast 40 Jahren, kann man sagen. Und das mache ich mit sehr viel Freude und Begeisterung. Und ja, verheiratet, 3 Kinder, 5. Enkelkind ist unterwegs. Ja, das
wow.
Ist zu meiner Person. Und ja, vielleicht der Herr Palm.
Ja, hallo, mein Name ist Gerd Palm, bin 49 Jahre alt, bin die Stellvertretung vom Herrn Bogart, Gesamtleitung Pflege der St. Gerion Seniorendienste, seit 27 Jahren im Unternehmen und vielleicht spricht das auch schon ein Stückchen für sich.
Ja, 27 Jahre Unternehmen, tatsächlich, das spricht sehr für sich. Ich glaube, in den Zeiten, also mittlerweile, glaube ich, gibt es relativ wenig Menschen, die so lange noch einem Unternehmen treu bleiben. Aber warum wir eigentlich sprechen, was ich sehr spannend fand, wir haben ja hier irgendwie die Verbindung bekommen über den Silas Graffi von der Firma, wo waren Sie denn bei Besuch damals? Bei der Firma?
Mayborn
Wolf. Ja genau, Mayborn Wolf war das, genau. Die ja auch schon mit mir gesprochen hatten hier, lustiges Gespräch hatten. Und
war haben immer erzählt, Erfahrung bei Mayborn, wenn ich das eben sagen darf. Ne? Ich habe gedacht, die brauchten da gar nicht zu arbeiten. Ne? Das wirkt anders so, ne? So relax, so... Naja, so auch steilig, ne? Also eher mehr Ihr Bereich, Herr Löffler, glaube ich.
Ja, genau, das ist dann eher so mein Bereich, genau. Und dann habe ich gesehen, okay, hier tatsächlich Great Place to Work 2017, Best Workplaces Europa. Dachte ich, das klingt doch mal total spannend in so einem Bereich, wo vielleicht viele Leute glauben, ja, hier Pflege, wo vielleicht zum Teil auch, ja gut, gab ja schon viele auch negative Berichte in letzter Zeit, wie es im Pflegeheim zum Teil abgeht und wie schlimm das so ist und keine Ahnung. Aber dass es da auch sehr, sehr viele positive Beispiele gibt. Und dann dachte ich mir doch, lass uns mal einen Kontakt herstellen zum Herrn Bogart und mal schauen, ob er Lust hat, mit uns zu sprechen hier.
Ja.
Genau. Was macht Sie jetzt, was machen Sie anders wie andere, Herr Bogart?
Ja, das ist immer die Frage, die man so ganz schlecht beantworten kann. Also ich glaube, wir machen nicht viel anders, weil, Herr Löffler, jetzt, Sie sprechen jetzt mit einem Rheinländer. Und die Rheinländer haben die Gabe, die fangen an zu reden und hören dann irgendwie nie mehr so richtig auf. Also das,
dafür bin ich
dann jetzt, das müssen Sie jetzt einfach in Kauf nehmen. Also,
genau.
Also ich glaube, es geht nicht um die Frage, was wir anders oder machen, sondern also grundsätzlich geht es ja darum, dass wir mit Menschen arbeiten. Und mit Menschen arbeiten heißt auf der einen Seite, das wird dann immer so fokussiert auf die Bewohner, lass mal einfach sagen Bewohner, auch wenn wir auch Kunden und Gäste haben, weil wir haben ja sehr verschiedene Einrichtungen, also Tagespflege, ambulante Dienste und so. Und da werden die Kunden oder die Menschen immer ein bisschen anders genannt. Aber man ist immer so fokussiert auf die Bewohner, ne? Dass man sagt, ja, die sind dann, denen muss man mit Respekt begegnen und mit achtsam und vielleicht auch fürsorglich und barmherzig und all die Dinge, die wir ja auch gerne als Kirche transportieren. Und auf der anderen Seite sind es dann die Mitarbeiter, die müssen dann nur funktionieren. Ne? Die kriegen dann sehr viel an Vorgaben, an die dann sowohl selbst erstellt werden, also ich sage mal von der Geschäftsführung oder von der Pflegedienstleitung oder von wem auch immer, oder auch gesetzliche Vorgaben, ne, da sind wir doch sehr stark eingeengt. Aber so funktioniert es nicht. Wir sagen, und das haben wir vor einigen Jahren gemacht, die Bewohner als auch die Mitarbeiter, die haben den gleichen Anspruch sozusagen an uns oder dürfen und sollen auch den gleichen Anspruch an uns haben, dass wir sie sozusagen auf ihrer Suche nach ihrem Glück oder nach einem guten Leben, so als, als Oberbegriff, dass wir sie dabei unterstützen. Ne? Also im Grunde genommen, die einen ein gutes Leben und die anderen eine gute Arbeit, aber eigentlich ist es das Gleiche, weil ich kann kein gutes Leben haben, wenn ich eine schlechte Arbeit habe. Ne? Und dann haben wir uns vor einigen Jahren wirklich auf den Weg gemacht. Wir hatten immer eine gute Mitarbeiterkultur, aber ich glaube, das fing dann noch an mit Great Place to Work, dass wir die Mitarbeiter befragt haben und haben gesagt, ja, wie seht ihr uns denn eigentlich als Unternehmen? Was ist gut bei uns und wo gibt es noch Luft nach oben? So haben wir 2009 im Prinzip angefangen und gesagt, wir stellen die Mitarbeiter im gleichen Maße in den Mittelpunkt unserer Bemühungen, unserer ja, Tätigkeiten, unseres Denkens, im gleichen Maße wie auch die Bewohner oder Kunden, wie auch immer.
Ne? Okay. Was ich letztens, also ich habe, glaube ich, gestern ein Interview mit Ihnen noch gesehen, was ich sehr spannend fand, wie Sie tatsächlich zu neuen Ausbildenden kommen. Also ist es immer noch der Prozess, dass Sie sagen, wir haben so die Mindestanforderungen und wer die erfüllen kann, wird bei Ihnen tatsächlich, kriegt einen Ausbildungsvertrag?
Ja, so ist das. Das heißt, weil wir auch als kirchliches Unternehmen, also ich will da jetzt nicht abgleiten, so nicht, dass Sie das missverstehen, aber im Grunde genommen, wir haben ja diesen Auftrag, uns auch denen sozusagen zu widmen, die vielleicht auch zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt nicht die guten, großen Chancen haben, also die mit der Hauptschule und dann auch noch schlecht und vielleicht noch ein Vorname, der jetzt nicht unbedingt aus Deutschland kommt, also mit einem Migrationshintergrund, ne, so und wir haben gesagt, wir nehmen alle. Ne, also alle, die sagen, wir würden gerne bei St. Georg die Ausbildung machen und das ist in Nordrhein-Westfalen möglich, weil wir eine umfangfinanzierte Ausbildung haben. Heißt, wir können so viele nehmen, wie wir wollen. Wir haben im Moment etwas über 200 Auszubildende und demgegenüber stehen ungefähr 100 Pflegekräfte, also Pflegefachkräfte. Also daran mögen Sie schon sehen, das ist unsere größte Berufsgruppe, sind die Auszubildenden in der Altenpflege. Und das, obwohl bundesweit überall werden die Hände ringend gesucht, aber ich denke, wenn Sie in lokal gesehen einen guten Ruf haben als Arbeitgeber und dann eine sozusagen barrierearme oder barrierefreie Bewerbungssituation herstellen, ne, dass Leute auch sagen, ich kann da anrufen, dann habe ich dann anschließend auch eine Ausbildung. Ich denke, dann funktioniert es.
Was ich auch spannend fand, dass ja tatsächlich auch 80% dabei bleiben, also nur 20% springen nachher wirklich ab. Ist das richtig, oder?
Das ist so, ja. Wir haben also, es fängt an, sondern wir fangen dann mit 90 oder mit 100 an, lässt sich einfach rechnen. Wir fangen mit 100 an und am Ende haben 80 das Examen, wobei die 20 nicht alle ungeeignet sind, sondern es ist auch manchmal so, da lernt dann jemand die große Liebe seines Lebens kennen, aber die wohnt dann in Düsseldorf und verziehen die oder aus, einfach weil die festgestellt haben, wir haben zum Beispiel viele auch alleinerziehende Mütter gehabt, die aber dann doch festgestellt haben, dass die Zeit ist noch nicht da, um mal das ganz regelmäßig auch ganz gut zu machen, weil einfach da auch familiäre Strukturen gefehlt haben, ne, die damit unterstützt haben.
Aber das ist ja auch ein spannendes Thema. Also, ich meine, so findet man natürlich auch Leute, die vielleicht auch tatsächlich auch Spaß an der Arbeit haben. Das ist auch so die Frage, die sich viele Unternehmen auch stellen. Wie finde ich wirklich passionierte Mitarbeiter für mein Thema, für den Beruf, den ich hier gerade zu vergeben habe? Ja, was machen Sie denn noch anders? Oder was machen Sie denn, vielleicht nicht anders, aber was machen Sie denn, um Leute zu finden, die Spaß an dieser Arbeit haben?
Ja, Herr Löffler, sagen wir so, nochmal die Ausbildungssituation, da haben wir eher, dass wir sagen, ob die dann Spaß dabei haben. Ich meine, wir wissen auch, wir rufen Leute an, die sagen, ich habe mich 100-mal beworben, ich habe keine Chance, aber meine Cousine oder wer auch immer hat mir gesagt, ruf da an, da kriegst du einen Ausbildungsplatz, da kriegst du 1.000 Euro. Also, verstehen Sie, da ist so dieser, so eher mal pragmatisch gedacht. Also wir sagen ja gar nicht, wir wollen die Besten und die Allerbesten, wobei dann immer die Frage ist, was ist für uns was gut, ne? Also das sind ja nicht immer die mit den tollen Noten. Also wir machen es, diese Ausbildungssituation primär im Sinne von, wir geben dir eine Chance, eine gute Ausbildung, eine gute zukunftsorientierte Ausbildung zu machen. Ob dir das nachher Spaß macht, das musst du selbst feststellen. Ne? Und das
ja, ist ja.
Also das, aber wie gesagt, der Appetit kommt beim Essen. Ne? Und weil Sie sagten es eben in Ihren einleitenden Worten, in der Regel hört man ja eher von, sagen wir mal, Altenpflege, das ist ja kein, das ist ja kein Innenberuf, das ist ja kein Beruf wie Kfz-Mechaniker oder ich glaube, die nennt man inzwischen anders oder Steward, weiß ich nicht, aber das ist ja eher so ein Bäh-Beruf. Ne?
Also aber ein Beruf mit Zukunft, oder?
Ja, Perspektive ist super. Ne? Das ist schon richtig, aber was nützt es, wenn die jungen Leute sagen, nee, das ist, ne, da hast du nur mit Ausscheidung zu tun und mit den, ich sag da erstmal so, mit den Alten da, die nichts mehr geregelt kriegen und ne, ich meine, die formulieren das noch anders. Ne? Will ich aber jetzt nicht. Verstehen Sie? Also Sie müssen ja erstmal eine Situation schaffen, in der junge Leute sagen, naja, ich gehe mal gucken. Verstehen Sie? Der erste Schritt ist der entscheidende. Also ich kann Ihnen aus der eigenen Erfahrung, ich bin deswegen Sozialarbeiter geworden, weil ich selbst mal mit der Jugendgerichtshilfe zu tun hatte, ne, und habe gedacht, mein Gott, die haben einen guten Job hier. Also ich war Täter, ne? Er ist kein Krimineller, aber das ging um ein Mopedchen, aber ist ja auch egal. Ich dachte, mein Gott, das ist ein super Job und ich wusste schon mit 15, da willst du aufhören. Nicht, weil ich was über den Job wusste, aber weil der hatte die Füße auf dem Tisch, der hat geraucht, war schönes Wetter und war ganz entspannt. Da habe ich gedacht, das ist ein guter Job. Den
das sieht super aus, will ich auch machen. Ja, ist doch mal.
Ja, ja, aber so, verstehen Sie? Und das ist, und ich denke, wissen Sie, wenn ich dann so, oder wenn wir dann so lesen, ne, ja, wir suchen natürlich immer die Top-Leute und mit Engagement, mit Motivation. Ja, ich glaube, bei einem 17-, 18-Jährigen, der eigentlich gar nicht so richtig weiß, was er denn will, da jetzt schon die Dinge zu erwarten und ein Bewerbungsgespräch mit jungen Leuten zu führen. Wissen Sie, was jetzt, die erzählen Ihnen alle das Gleiche. Ne, der brauchen Sie nicht so führen, das können Sie mit sich selbst führen, das Gespräch. Einfach, ja, weil das ist immer das Gleiche, so wie Sie, glaube ich, auch so ein bisschen in der Anmoderation gesagt haben, naja, ich habe auch ein bisschen Berührungspunkte, ne, aber mit pflegebedürftigen Menschen, ja, das erzählen die Ihnen auch. Natürlich haben die alle eine Oma, ne, der sich schon mal helfen beim Einkaufen und so.
Aber, ja, ja.
Ja, aber das braucht doch keiner, verstehen Sie? Wir wollen die gar nicht in die Situation setzen, aber so fängt es ja an. Und was sich nachher entwickelt, und da muss ich Ihnen sagen, da sind wir auch ganz stolz drauf, dass oft die, wo man denkt, die haben so eigentlich nicht diese große Chance im Leben, die Schule eher negativ empfunden haben und eher als, ja, als Qual und, oder als Last, aber nicht als Lust, wenn die dann in so ein, sagen wir mal, in so ein Arbeitsfeld kommen, wo sie auch mal stark sein können, wobei sie stark sein können, ne, einfach weil sie Erfahrung machen, ich bin wichtig, das, was ich tue, ist wichtig. Derjenige, dem ich das zuteil werden lasse, der findet das gut. Ne? Nicht immer und nicht ausschließlich, aber ne, ich habe Erfolg. Ne? Ich merke, das funktioniert und das tut mir gut. Ja, dann sind wir da ein Stückchen näher an dem Streben nach Glück, ne? Wo dann jeder für sich so das Gefühl hat, Mensch, ne, das ist entspannt. Und, ne? Und weil wir so viel auszubilden haben, Herr Löffler, haben wir natürlich auch eine sehr entspannte Arbeitssituation als auch Lernsituation. Wir können uns manche Narretei erlauben und ich glaube, da kann der Herr Palm sicherlich noch etwas zu sagen, wenn es denn gewünscht wird.
Ja, auf jeden Fall. Also, ist ja auch spannend für mich. Jetzt haben wir, glaube ich, irgendwie ein kleines Echo, wo mein Lautsprecher, jetzt ist besser, genau. Ja. Der Herr Palm hat ja gerade erzählt, er ist schon 27 Jahre lang dabei. Warum sind Sie noch da, Herr Palm?
Ja, ich habe irgendwann als Zivildienstleister hier angefangen und dann kann man sagen, so von der Pike auf im Prinzip die Positionen und die unterschiedlichen Anspruchsgebiete durchlaufen. Und ich glaube, das ist die Kultur in der Einrichtung, die das ausmacht. Das heißt, die Freiheitsgrade, die ich hier genieße, unter denen ich arbeiten kann, die Selbstverwirklichung. Und ich denke, das betrifft jetzt nicht nur die Leitungsebene, sondern das sind die Rahmenbedingungen, die wir hier versuchen zu schaffen und das eben auch schon bei den Auszubildenden. Ich will nicht immer auf die Auszubildenden, aber wo wir sagen, wir schaffen ein Milieu oder eine Atmosphäre, in der du wichtig bist. Ja, und das sind Erfahrungen, die vielfach eben vorher nicht gemacht haben, kommen teilweise eben aus sozial schwachen Regionen oder Lebenssituationen und Da sind wir ganz stark, sagen wir mal so, diese Verluste, die die dann unter Umständen wieder erfahren, hier bei uns möglichst klein zu halten. Die wir dann auch erfahren, starke Unterstützung mit Lernwerkstätten, mit Unterstützung, mit finanzieller Unterstützung, wenn es sein muss. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, wo die da auch Lust kriegen, weil sie eben von Lust und Spaß gesprochen haben, den Job weiterzumachen. Das heißt, wir erzeugen so eine Corporate Identity, sage ich jetzt mal so, jetzt für sich mit dem Unternehmen auch zu identifizieren, und das tragen die dann auch nach außen. Deswegen, sag mal so, wir müssen eigentlich keine Werbung machen. Ja, das ist ein Schneeballeffekt, ja.
Herr Palm, haben Sie mir mal ein paar Beispiele für Freiheitsgrade bei Ihnen?
Ja, wir sagen zum Beispiel die alleinerziehende Mutter, ne, mit denen wir viel zu tun haben, die haben, sind 12 Wochen Ferien im Jahr, 6 Wochen Urlaub haben die in der Regel. Ne? Und okay. Wenn ich dann sage, ich habe Kinder, ich habe aber keine Betreuung dafür, dann haben wir Homeoffice, das heißt, sie können auch zu Hause arbeiten, aber ich gehe heute um 12 nach Hause, weil ich dann keinen mehr für die Tochter habe. Das ist Vertrauensarbeitszeit, wo wir sagen, dann machst du an der Dokumentation oder arbeitest du dann zu Hause weiter, und wir machen die Arbeitszeitmodelle. Ich meine, das sind jetzt, ist jetzt nichts, was andere nicht auch machen würden, aber da sind wir eben sehr flexibel. Das heißt, es gibt nicht ein Arbeitszeitmodell, wir wechseln jetzt von der 5 in die 6 oder von der 5 in die 5,5 Tageswoche oder sowas, sondern bei uns ist der Slogan, geht nicht, gibt's nicht. Das heißt, das ist völlig offen. Die Leute arbeiten so, wie sie können. Ja, mal mehr, mal weniger, die haben ein Jahresarbeitskonto, die können in Minus, die können in Plus gehen, so wie es ihr derzeitiges Umfeld das eben benötigt. Und ich glaube, das sind so, genauso wie die Teilzeitausbildung, das sind Möglichkeiten, die sonst in der Branche nicht so oft vorfinden, sage ich jetzt mal so. Mhm.
Und was hält Sie persönlich?
Ich persönlich?
Ja.
Gute Gehalt.
Natürlich.
Nur meine Wertschätzung.
Nein, das, als ich gerade schon gesagt habe, im Prinzip die Möglichkeiten, auch mich ins Unternehmen einzubringen, Sachen umzusetzen, das ist eben, wir haben eine sehr flache Hierarchie, wir haben kurze Kommunikationswege, das bedarf jetzt nicht 5 Sitzungen, um irgendwas zu entscheiden. Offene Tür, das, wie es jetzt bei meinem Bogart, das heißt, wenn ich irgendwas habe, das muss ich keinen Termin machen, das muss aber kein Mitarbeiter. Das heißt, die Leitungsleute stehen jederzeit immer zum Gespräch bereit. Das heißt, es gibt da, jetzt halten die Tür erstmal zu, aber da ist dann maximal für eine Viertelstunde, weil da gar ein Gespräch stattfindet, so wie wir jetzt hier einen Podcast machen.
Ja, ja, klar.
Wo ich sage, ich kann mich hier verwirklichen, ich kann hier meine Ideale, meine beruflichen Ziele und Visionen, die ich habe, umsetzen. Wir sind sehr innovativ, machen viele Projekte, und ich glaube, das ist so, wo ich sage, was mich am Unternehmen hält. Das Führungsteam hat schon, jetzt habe ich gesagt, ich bin seit 27 Jahren hier, das Führungsteam, wir regeln im Prinzip, besetzen wir intern, ne? Das heißt, wir schreiben die meisten Aufführungsstellen überhaupt nicht aus. Das heißt, die Leute wachsen im Unternehmen, so wie ich es auch gemacht habe, nach oben. Das ist so eine Philosophie. Und das geht oftmals ohne Worte. Ja? Das heißt, es ist so ein eingeschworenes Team. Und das auf allen Hierarchieebenen. Ne? Wir haben wenig Fluktuation. Ich glaube, das ist was, was ausmacht, was Arbeiten schön und auch einfach macht.
Okay. Wenn Sie sagen, Sie sind ein eingeschworenes Team, was machen Sie im Unternehmen, oder Herr Bogart, was machen Sie im Unternehmen, dass man zu so einem eingeschworenen Team wird? Gibt es außerhalb von der Arbeit noch irgendwelche Dinge, die irgendwie gemacht werden, damit das Team noch mehr zusammenwächst?
Ja, wenn ich, also aus der Historie raus, wir haben mal mit 30 Leuten angefangen, da waren sie zwangsläufig ein Team. Ne? Das haben auch viele Jahre so transportiert. Ne? Also wir sind ein Team, wir sind so eine familienähnliche Struktur, wir kennen einander, wir wissen voneinander und wir entwickeln Dinge gemeinsam. Aber einfach dadurch, dass wir immer größer geworden sind, haben wir irgendwann auch festgestellt, so dieses familiäre oder dieses Team, ne? So dieses eingeschworene Team auf der Leitungsebene, funktioniert das noch, weil das sind viele Leute, die 20 Jahre und länger hier sind, aber sagen wir, in der Breite ist das nicht mehr. Wir haben jetzt konkret, das hat jetzt am 1. Dezember hat das angefangen, haben wir unsere Einrichtungen sozusagen, ja, wie soll ich mal sagen, nicht verkleinert, wir haben die Organisationseinheiten verkleinert, das heißt, Wir nennen das Care-Kompetenzzentrum. Ne? Da gibt es ein Care-Kompetenzzentrum in Hückelhofen-Rathheim. Das ist dann eine Tagespflege, eine kleine stationäre Einrichtung, ein Ambulanzdienst, ein Beratungs. Und da gibt es jemand, die das dann vor Ort koordiniert. Also das heißt, ich als Geschäftsführer gebe einfach Dinge ab und da sollen sich dann sozusagen da so kleine, kleinere Einheiten bilden, die dann aber wieder so eher auch wieder als Team sind. Ne? So, die sich dann eher auch wieder als Team verstehen. Weil 500 Leute, ich glaube, die empfinden sich nicht insgesamt als Team.
Ja, wobei, Herr Löffer, also wenn ich es verstanden habe, Sie schauen einfach auch, dass Ihre Teams quasi irgendwo auch klein bleiben. Also Sie sagen dann eher, es macht keinen Sinn, irgendwie ein Team mit 50 Leuten oder noch mehr größeren Teams zu haben. Dann sagen sie, okay, dann gucken wir mal, wie kann man diverse Sachen ein bisschen auslagern und durch kleinere Teams bilden,
korrekt? Genau so. Also sowohl von den Organisationseinheiten her, wie auch in den Einrichtungen selbst. Also die Einrichtungen selbst. Wir haben seit vielen, vielen Jahren haben wir Hausgemeinschaften, wo also Mitarbeiter auch mit einer hohen Verantwortung selbstständig tätig werden können. Also sozusagen ein Mini-Heim im Heim, wenn man das so nennen will. Aber auch da nochmal mit Blick auf die Bewohner, dass sie selbst auch viele Dinge tun, also selbst ihre Lebensqualität auch nicht nur definieren, sondern das auch beeinflussen können. So haben wir über 30 Bewohner, die auch gleichzeitig Mitarbeiter bei uns sind, also richtig mit Gehalt.
Oh, okay. Ja,
das, also jetzt nicht so ein Bombengehalt, wie der Palm das kriegt, aber...
Ja, der arme Herr Palm kriegt es ab.
Ja, der muss jetzt herhalten.
Der muss durch.
Ja, ja. Aber... Nee, aber verstehen Sie einfach, wo wir sagen, das ist ja eher so eine Art Lebensgemeinschaft. Ne? Und vielleicht noch etwas, weil nochmal zu Beginn, also die Frage, ja, welche Leute haben Sie denn? Sie haben dann die Top-Leute. Nein, bei uns ist es auch möglich, eben nicht top zu sein. Auch, verstehen Sie, wir sind ja alles keine Supermänner oder Superhelden oder Superfrauen, ne? Sondern man muss auch sagen, das akzeptieren wir auch, dass Menschen, ja, nicht, ja, perfekt sowieso nicht, aber ne, dass sie auch Unterstützung brauchen, auch teilweise Unterstützung von den Bewohnern. Ja, das tut Bewohnern auch gut, wenn die mal sagen können, ja, ach, jetzt bin ich mal der Schlaue oder der da etwas, ne, beherrscht und besser beherrscht. Ne? Also verstehen Sie, weil wenn Sie in einem Umfeld leben, wo jeder sozusagen immer besser ist so als Sie, ne, ich weiß nicht, ob das so eine tolle Erfahrung dann ist. Ne? Also verstehen Sie, das will ich sagen. Also dass wir akzeptieren, dass wir mit Menschen zu tun haben, die auch ja, nicht perfekt sind und das auch vielleicht nicht anstreben, wohl ihr Streben nach Glück. Das wollen wir dann mit. Und das gibt auch so eine Verbundenheit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, klar, die Technik ist auch, dass wir sagen, naja, wir sorgen auch dafür, dass du deine Arbeit beeinflussen kannst, dass du dich verändern kannst, dass du da sozusagen auch deine Arbeit machst. Das ist deine Arbeit. Du bist kein Erfüllungsgehilfe. Ne? Du kannst deine eigene Arbeit auch gestalten. Da haben wir viele Organisationsformen entwickelt, also die Hausgemeinschaften. Jetzt vielleicht
nochmal. Da geht es um dieses Mitgestalten. Ja? Wir haben mich eben gefragt, was mich im Unternehmen hält. Dieses Mitgestalten können und das versuchen wir eben auch nach unten zu übertragen in die normalen Arbeitsverhältnisse, die normale Pflegefachkraft. Und deswegen haben wir diese teilautonomen Arbeitsgruppen gebildet, ja? Genau dieses Mitunternehmen, Mitunternehmertum ist eine unserer Leitphilosophien, unserer Visionen. Jetzt geht es aber dabei nicht um die finanzielle Beteiligung, sondern um Entscheidungen zu treffen, autonom arbeiten zu können. Und das sind die Sachen, wo ich sage, ich kann mein Arbeitsfeld aktiv beeinflussen, ich werde nicht verwaltet, sondern ich gestalte. Ich glaube, das ist so eine Haltungsfrage, die wir eigentlich versuchen und nicht versuchen, die wir umsetzen.
Ja, das ist genau das, was ich leider viel zu häufig eben in anderen Unternehmen beobachte, dass genau da sehr stark eingeschränkt wird und man meint eben durch super durchdefinierte Prozesse und genau durchdefiniert, wie was, wo, wie gemacht werden muss, Mitarbeiter eigentlich gar keine Möglichkeit mehr haben, irgendwie sich zu entfalten oder selber zu entscheiden oder Dinge zu beeinflussen, wie sie vielleicht anders laufen könnten. Und oft dann eben dadurch auch ein gewisser Frust entstehen kann. Deswegen finde ich Ihren Ansatz sehr schön.
Ja, also wir haben uns da, der Gerd und ich, wir haben uns da auch lange, vor einiger Zeit auch schon wirklich weitreichende Gedanken gemacht. Also das heißt, wie kommen wir von dieser sozusagen durch geregelten Organisationen, wo alles definiert ist, alles bestimmt ist, alles in Leitbilder gepackt, alles in Verfahrensanweisungen, weil wir kriegen schon vieles davon. Einfach, wenn der Gesetzgeber sagt, das ist ein Bereich Altenpflege, weil es eben auch diese Skandale gegeben hat, also müssen wir da sehr viel mehr regulieren. Ne? Wir müssen also sozusagen nationale Standards müssen wir einführen, die werden dann auch kontrolliert, da kommt dann unangemeldet, kommt der medizinische Dienst der Krankenkassen und kontrolliert, ob das alles gut ist. Und also es gibt schon genug Vorgaben, aber wir haben gesagt, da wo wir dann Gestaltungsspielräume haben von der Organisation her, dann nutzen wir die auch. Einfach, weil es ist einfach wichtig, dass Menschen auch Freiräume haben, wo sie sich entwickeln können. Also wenn ich etwas als sinnvoll erleben will oder meine Arbeit als sinnvoll, dann brauche ich diese Gestaltungsräume. Ne? Und das ist ja ein Arbeitsfeld und deswegen macht es auch Spaß, wo ich ja auch viel gestalten kann mit den alten Menschen. Ne? So, weil ich sag mal, auf dieser Zwischenmenschenebene, also eigentlich bräuchten die Leute hier kein Handy, um zu kommunizieren. Ne? Die können das alle live machen. Ne? Also untereinander, auch mit den Bewohnern. Und das macht ja auch Spaß. Und verstehen Sie? Und wenn dieser Spaßfaktor, wir sagen, also Arbeit muss Spaß machen. Ne? Also das ist auch so eine Grundidee, ne? Dass wir sagen, nein, nicht Arbeit kann Spaß machen, sondern Arbeit ist ein wesentlicher Teil des Lebens. Und also muss sie auch Spaß machen. Sie muss nicht nur, grundsätzlich haben wir ja auch einen Sinn, aber sie muss auch Spaß machen. Ne? Und ich glaube, das machen wir anders, weil Ihre Frage war ja, was machen wir denn anders? Und da sagen wir, und da sind die Mitarbeiter genauso gefordert wie die Mitarbeiter oder wie die leitenden Mitarbeiter. Ne? Also jeder Mitarbeiter, wenn er diesen Anspruch hat und sagt, es muss mir auch Spaß machen, dann muss er auch mit dafür sorgen. Ne? Das heißt, wenn wir sagen, heute geht es uns gut, dann kann es uns morgen noch ein Stückchen besser gehen. Aber das kann nicht von oben verordnet werden. Also ne, genauso wenig, wie ich eine Haltung an Mitarbeiter verordnen kann. Ne? So, genauso wenig kann ich sagen, ja, die Arbeit muss dir ja Spaß machen, da muss ich selbst versorgen. Und so sind wir, eigentlich wäre ja die Frau Gabricht hier auch hier gewesen, das ist die Vorsitzende Mitarbeitervertretung. Wir machen ja sehr viel mit den, das ist der Sprachrohr der Mitarbeiter, die Mitarbeiter, das sind also 9 Leute. Und wir reden über solche Dinge. Ne? Nicht, wo sind die Rechte oder wo sind die Pflichten, sondern wir reden darüber, wie kann es den Mitarbeitern gut gehen. Ne? So, aber das ist ein permanenter Prozess. Und ich denke, das ist das Entscheidende. Und das machen wir, glaube ich.
Das ist in der Regel, sind diese Sachen, für die wir uns begeistern, eben keine Kennzahlen oder solche Dinge, dass man sagt, wie viel Inkontinenzmaterial ist verbraucht worden, wie sind die Bilanzen, also das versuchen wir auch ganz bewusst von den Mitarbeitern vor Ort fernzuhalten, diese Budgetkontrollgeschichten und sowas. Das ist unser Job, dann auch nachher zu gucken, dass am Ende des Jahres die schwarze Null steht, so sagst du es immer. Und ich denke mal, diese Druck zu haben oder ständig auch die Idee zu haben, ich über Kennzahlen meinen Erfolg bei der Arbeit zu definieren, das passiert nicht, wenn man mit Menschen arbeitet und es passiert auf einer anderen Ebene, aber nicht in der klassischen Pflegesituation vor Ort.
Okay. Ich glaube tatsächlich auch, dass es im normalen Nicht-Pflegebereich tatsächlich eine sehr gesunde Einstellung ist, zu sagen, okay, Kennzahlen schön und gut, aber wenn wir dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter glücklich sind, dann sorgen wir auch dafür, dass unsere Kunden im Endeffekt auch glücklich sind und automatisch ist Unternehmen auch dann erfolgreich. Ja? Und ich glaube, das ist schon was, wo man auch viel von ihnen lernen kann.
Ich will nur einen Aspekt benennen, also im Grunde genommen so das, was wir machen. Ne? Diese, ich meine, es gibt ja auch so diese, also wir machen seit vielen Jahren bei Great Place to Work mit, wir machen aber viele andere Benchmarks mal oder Wettbewerbe nehmen wir auch dran teil, also deutscher Bildungspreis, deutscher Unternehmenspreis Gesundheit, weil wir denken, da sind auch unsere Stärken und wir sind da auch jeweils Preisträger geworden. Aber ich nenne mal ein Beispiel, Gesundheit. Ich kriege dann auch schon, sag mal, viele Diskussionen mit. Ne? Also bei Gesundheit, ja, es ist wichtig, dass die Mitarbeiter gesund bleiben, ja, weil nur dann sind die auch leistungsfähig. Verstehen Sie? Ich finde, das ist ein verkehrter Ansatz. Weil die, verstehen Sie, Mitarbeiter merken dann und dann laufen auch Programme absolut ins Leere, wenn sozusagen das Bemühen der Geschäftsführung da ist, zu sagen, naja, ich hätte gerne gesunde Mitarbeiter, damit die möglichst effektiv sind. Oder leistungsfähig sind, nur leistungsfähig bleiben. Weil die Gesundheit hat einen Selbstzweck. Verstehen Sie, das ist wichtig. Wir wollen, dass die Mitarbeiter gesund bleiben oder gesund werden sogar, ne, in so einem Bereich, wo sie sich auch ein Stück realisieren können. Und das ist da, also um ihrer selbst willen, nicht damit die leistungsfähig sind. Und ich glaube, da sind noch viele Gesundheitsförderprogramme, die laufen dann ist leer, wenn man, weil die Mitarbeiter spüren und sagen, naja, mein Arbeitgeber, und so haben wir auch angefangen zu diskutieren mit den Mitarbeitern, wie wir gesundheitsförderliche Maßnahmen eingeführt haben. Ja, ihr wollt ja nur, dass wir möglichst lange gesund bleiben und lange arbeiten, gut arbeiten und nicht krank werden. Ja, dieses Krankwerden, klar, das haben wir auch gerne, wenn wir eine Krankenquote haben von unter 3%. Das sorgt aber auch wieder dafür, dass Mitarbeiter da sind, dass da keiner einspringen muss, dass da nicht Pläne gemacht werden müssen, wie kriegen wir jetzt die Dicken aus den Dünnen. Verstehen Sie, das lebt ja. Ne, das haben Mitarbeiter ja was von, wenn Mitarbeiter da sind und gesund bleiben. Aber nochmal, es geht um ihrer selbst willen. Ne? Und wir haben viel gemacht im Bereich Gesundheitsförderung, also afrikanisches Trommeln über, was weiß ich, irgendwelche Rückenmassagen und. Viele von diesen Programmen funktionieren aber nicht. Weil die Mitarbeiter, ja, wir haben Schichtdienst, ne, dann geht das irgendwie, wenn wir die Dinge anbieten, sagen wir um 3 Uhr, ja, dann müssen sie nochmal zurückkommen, weil sie bis 2 Uhr nur Dienst hatten. Also das, oft funktionieren diese Dinge. Wir haben gesagt, wir nehmen das in der Selbstverantwortung, also die Botschaft ist, das ist auch dein Job. Ne? Wir hätten gern, dass du gesund bleibst, aber nicht, damit du leistungsfähig bist, sondern einfach, damit du gesund bleibst. Und wir haben das in die Verantwortung auch der Mitarbeiter gegeben. Das heißt, wir fördern die Mitarbeiter jährlich mit 120 Euro, egal was die damit machen. Das kann das Fitnessstudio sein, das kann die Hundeschule sein, das können die Laufschuhe sein, das kann irgendwas sein. Also was nur annähernd mit einer, sagen wir mal, sportlichen Betätigung zu tun hat. Wenn jemand sagt, ich lasse mir irgendwas ins Ohr stecken, dann höre ich auf zu rauchen oder hier so diese, ne, dann bezahlen wir das. Aber ja, wir sagen auch, so als Beispiel, und ich glaube, das ist so unsere Königsdisziplin, also diese Erkenntnis, 10.000 Schritte am Tag sorgen dafür, dass die Menschen so halbwegs gesund bleiben. Und auf der anderen Seite ist es so, dass oftmals Pflege auch darüber klagt und sagt, wir müssen immer weite Wege gehen am Tag. Ne? Und das ist ja, das ist schon belastend. Ne? Dann haben wir das mal auch gemessen, das ist ja gar nicht so schwer. Da haben wir festgestellt, das sind so 7.000, 8.000 Schritte, die pflegerische Mitarbeiter so im Schnitt gehen.
Und, auch schon ordentlich.
Ja, so, aber anschließend geht der Mitarbeiter, wenn er sich sportlich betätigt, geht er ins Fitnessstuhl, stellt sich auf den Laufband und läuft eine halbe Stunde. Ne? So. Und die Frage ist, wo ist denn da der Unterschied? Und wir haben gesagt, wenn du, ne, das haben wir so einen virtuellen Lauf, haben wir programmieren lassen, der geht dann von Brachen, das ist unser Hauptsitz, bis nach München oder bis nach Berlin. Und wir machen das 1 bis 2 Mal im Jahr. Machen wir so einen virtuellen Lauf. Also 100 Tage im Schnitt 10.000 Schritte. Du kannst aber die Schritte, die du auf der Arbeit gemacht hast, kannst du schon dafür verwerten. Okay. Ja, und wenn du dann anschließend noch 1.000 Meter oder 1.000 Schritte gehst und dann kriegst du 3 Tage Sonderurlaub. Und das ist das, was Menschen auch machen und sagen, naja, 100 Tage ist überschaubar, ist zwar lästig, dann muss ich immer in mein Handy nehmen und muss dann irgendwelche Zahlen eintippen. Und dann werden wir gefragt, ja, wie kontrolliert ihr das denn? Nee, wir wollen das ja gar nicht kontrollieren. Ne? Warum sollen wir das kontrollieren? Warum, wenn die sich selbst betrügen oder selbst bescheißen für die 3 Tage oder sonst. Aber es geht um das Bewusstsein, verstehen Sie? Das Bewusstsein,
genau.
Auch schon auf der Arbeit, kann ich ja etwas, das ist positiv, weil ich mich eben bewege, ne? Weil ich 7.000 oder 8.000 Schritte am Tag mache. Ne?
Was ich jetzt aber auch raushöre, dass bei Ihnen auch sehr viel mit Vertrauen gearbeitet wird. Ne? Also Sie vertrauen Ihren Leuten einfach und wollen nicht alles bis ins Detail kontrollieren, was passiert.
Richtig. Nein, wir sagen, es gibt so, Herr Palm kommt nicht zu Wort, der kommt gleich zu Wort. Also es gibt so 2 Dinge. Einmal, I feel good, und da kommt er von James Brown, ne? Also jetzt höre ich schon auf.
Ja,
aber was heißt das denn? Also das ist ein I und FM, also ich muss mich mögen, man muss mich mögen, man muss Menschen mögen. Das ist also wichtig, wenn man bei uns arbeitet, aber weil wir nochmal auch eine Kircheeinrichtung sind, da kommt dann Eifli Gott, ne? Also G-O-O-D geschrieben. Was heißt, wie definieren wir das? Also durch brav sein. Ne? Ja gut, brav heißt also, dass wir auch barmherzig sind, auch den Mitarbeitern gegenüber, dass wir Respekt haben vor anderen Lebensentwürfen. Wir haben zum Beispiel Transgender-Menschen hier, wir haben Schwule, bekennende Schwule. Sind Sie noch da?
Ja, ich bin
Ja,
noch
aber dann
da.
hat er also hier Bimmel, ne?
Irgendeine E-Mail wahrscheinlich.
Ja, wir haben bekennende Homosexuelle, wir haben also sowohl Männer wie Frauen, die auch hier zusammenleben, die heiraten gehen, wo wir auch sagen, geht da heiraten. Sehen Sie, weil dann werden wir schon mal gefragt, wie und das, obwohl ihr Kirche seid. Nein, weil wir, verstehen Sie, weil wir Kirche
Ja,
sind, weil
weil,
wir
ja.
Kirche sind. Ne? Wir waren bei Brav, barmherzig, Respekt, achtsam zu sein. Und vor allen Dingen, und das ist das andere, dass wir wirklich, weil Sie eben Vertrauen angesprochen haben, also auch auf einer Vertrauensebene. Wenn ich alles kontrolliere, ja gut, dann weiß ich, dann werde ich eh beschissen. Ne? Ich werde so auch beschissen. Ne? Wir haben zum Beispiel eine Arbeitszeit bei den Reinigungskräften. Die können kommen, wann sie wollen. Das können die am Tag für sich definieren. Wenn die sagen, die meisten kommen dann immer von 8 bis um 10:30 oder 12 Uhr. Aber es gibt auch Leute, die sagen, heute ist mir nicht danach. Ich komme dann morgen, aber dann mache ich dann eben ein bisschen mehr und so, die erfassen das selbst in ihrer Zeit. Aber das ist, verstehen Sie, das ist Vertrauenskultur. Ne? Aber das, weil die haben ja nun weiß Gott keine tollen Arbeitsbedingungen, wenn ich als Reinigungskraft hier arbeite. Ne? Aber dann muss ich doch irgendein Benefiz haben, da ich dann sage, aber ich kann wenigstens über meine Zeit so verfügen. Und das räumen wir auch Mitarbeitern der Pflege ein, das räumen wir Mitarbeitern der Verwaltung ein. Sehen Sie? Und das sind die Spielräume, die wir nutzen. Vielleicht ist das, was wir anders machen oder vielleicht etwas ausgeprägter machen. Aber ich kann Ihnen auch sagen, kommen, Herr Löffler, das muss ich Ihnen auch noch sagen, auch wenn es nicht
Ja, immer her
sind.
damit, Herr Bogart.
Ich rede ja, oder wir werden ja schon mal angefragt, ne? Ja, wie macht er das denn? Ne? Und ja, dann, ja, auch die Frage, was macht ihr denn anders oder so. Aber ich denke manchmal, wenn ich dann so mit, das soll jetzt nicht erhaben klingen, was ich jetzt sage, aber ich denke, manche Geschäftsführer oder Verwaltungsleiter oder manche Leitungen haben auch, wie sagt der Rainer, die haben einen Stock im Arsch. Verstehen Sie? Die sind dann so auf ihre, ja, das sind irgendwelche Vorschriften, Verfahrensanwalt, einfach mal was auszuprobieren, mal zu sagen, wir gucken mal, was tut uns denn gut, was tut den Mitarbeitern gut. Einfach zu sagen, komm, lasst uns noch mal ausprobieren, was soll denn da passieren? Ja, da ist so dieses Rheinländische, ne? Das ist noch immer gut gegangen, ne? Aber im Glauben daran, dass wir doch. Dass wir den Menschen auch Vertrauen geben können, auch im Wissen, dass hier und da schon mal ausgenutzt wird. Aber das hindert uns doch nicht daran, nur weil zwei das schon mal ausnutzen, 2% ausnutzen, dass wir dann den anderen 90% sozusagen auch wieder so Kontrollinstanzen permanent einführen. Aber ich denke, das ist so eher die Sorge des Managements zu sagen, naja, ich muss wissen, was passiert. Und so, ich denke, ja, weil ich mich selbst auch irgendwo permanent verantworten muss und weil ich da selbst auch permanent unter Druck bin. Ich weiß, das ist so eine, so erlebe ich das oft, ne?
Genau. Ich meine, das ist auch mein Thema, wo ich unterwegs bin. Wenn wir agile Prozesse oder agile Prinzipien im Unternehmen einführen möchten, werden auch gefragt, wie macht man es am besten? Woran scheitert es am häufigsten? Genau an dieser Kontrolle, an dieser Angst vorm Kontrollverlust, an diesem fehlenden Vertrauen in die Mitarbeiter. Und genau das sind eigentlich oft die Dinge, die einfach gar nicht da sind. Und da wundert man sich, warum es nachher nicht funktioniert. Und das wird bei Ihnen genau das Gleiche sein. Man kann jetzt eins zu eins kopieren, was Sie machen, aber wenn man es halt nicht hinbekommt, dieses Vertrauen aufzubringen und auf das richtige Level mit den Mitarbeitern zu kommen und den, wie Sie es so schön gesagt haben, den Stock aus dem Arsch zu kriegen und mal zu sagen, okay, lass uns mal die anderen Dinge anders ausprobieren. Nur wenn wir es jetzt schon 10 Jahre so machen, heißt nicht, dass es der beste Weg ist. Ich glaube, wenn man das nicht hinbekommt, dann wird es auch nicht
Ich
funktionieren.
denke, das ist wirklich nochmal der auch, glaube ich, ein entscheidender Punkt, da wir vor Jahren aufgehört haben, so Glaubensmuster, ja, die man so über die Jahre entwickelt hat und gesagt hat, das sind oftmals beschränkende Glaubensmuster. Und wir bringen das schon mal auch, wenn wir mal so Vorträge machen. Henry Ford hat mal gemacht, ob du glaubst, es gelingt oder ob du glaubst, es gelingt nicht. Du wirst in jedem Fall recht behalten. Und ich glaube, das ist eine andere Philosophie, die wir mittlerweile haben, dass wir sagen, was ich eben meinte, mit geht nicht, gibt es nicht. Das heißt, wir werfen diese Glaubensmuster erstmal über Bord, teilweise eben auch gegen Meinungen, die im Unternehmen sind, drücken wir es erstmal durch und machen dann unsere Erfahrungen. Und das einfach mal zu probieren, das, was der Burger gerade sagte, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Nicht vorher stundenlang zu analysieren, zu gucken, was könnte alles schiefgehen. Beispiel ist mit diesem Arbeitszeitmodell, die wir eben schon mal hatten, wo wir gesagt haben, jeder kann im Prinzip kommen, wann er will. Dann hat man sofort auf den Leuten, die die Einteilungen machen, die Ängste, jetzt kommen alle erst um 9 Uhr. Das ist natürlich völliger Blödsinn, aber das sind ja so die Ängste, die dann bestehen und sagen, dann kriege ich meine Dienste nicht mehr besetzt, dann kriege ich die Abläufe nicht mehr organisiert. Das heißt, da kommen vielleicht 5, 6 Leute um 9 Uhr. Das kann sein, aber das spielt für die Abläufe dann im Endeffekt keine Rolle. Aber weil die Leute haben ihre Lebensplanung, ja. Das heißt, wenn ich um 9 Uhr komme, kann ich auch erst um 4 Uhr gehen, im Zweifelsfall, wenn ich jetzt meine 39 Stunden mache. Und das sind einfach Sachen, die nicht passieren, aber die man vorher im Kopf hat und sich deswegen nicht traut, etwas zu tun. Und das sind so Sachen, die wir mit den Führungskräften auch regelmäßig machen, zu sagen, was würdest du ändern, wenn du davon ausgehst, es gelingt. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig zu sagen, sich einfach mal hinzugeben, uns auch mal zu trauen und zu sagen, ich probiere das jetzt. Und manchmal glauben wir selbst nicht hundertprozentig dran, aber werden dann eines Besseren belehrt. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal so ein Statement, wo man sagen kann, man muss die eigenen Glaubensmuster, die man über die Jahre entwickelt hat, auch im Management einfach mal über Bord werfen und selbst dann glauben, dass es klappt.
Darf ich Ihnen noch etwas sagen zur Vertrauen?
Okay, eins machen wir noch.
Ja, dann machen wir noch schnell. Und zwar auch die Frage, wie vertrauen denn die Mitarbeiter auch der Leitung? Das ist ja auch mitentscheidend, verstehen? Weil wir ja, sagen wir, auch schon mal Prozesse in Gang setzen, auch in Gang setzen müssen, ne? Einfach weil es von uns gefördert wird. Und da hilft natürlich auch Great Place to Work oder, sagen wir, die Befragung der Mitarbeiter. Ne? Also was, wie seht ihr das denn? Und da merken wir, da besteht auch ein großes Vertrauen zur Leitung hin, weil die Leitung bekommt dann gute Noten, dass sie also auch eine gute Arbeit machen. Das ist auch, dieses Feedback ist auch wichtig für uns, dass wir sagen, nicht nur, dass wir den Mitarbeitern vertrauen, sagen wir jetzt als Leitungskräfte, sondern umgekehrt, die Mitarbeiter vertrauen auch den Leitungskräften, dass sie sagen, naja, die werden das schon richtig, auch wenn es im Moment noch ein bisschen vielleicht sich schwierig anfühlt oder, ne, oder ist eben neu und alle neuen Prozesse erzeugen auch Ängste, ne, so und das ist genauso wichtig, ne? Also wir leben auch davon und da sind wir ja, unterscheiden wir uns ja überhaupt nicht von den Mitarbeitern, weil es gibt ja hier nicht diesen klassischen, hier das Kapital und da die Arbeitnehmer, sondern wir sind nochmal ja eine gemeinnützige Einrichtung und wir können uns den Luxus erlauben, so zu agieren, wie Mitarbeiter agieren, ne? Oder die, ne, oder wegen mir, alle sind Führungskräfte, alle sind Mitarbeiter, weil das ist eigentlich ein wenig aufgehoben insofern, dass wir sagen, jeder hat natürlich eine andere Funktion im Unternehmen, aber letztlich trägt jeder dazu bei, dass sozusagen das große Rad sich auch dreht. Ne, und da ist jeder genauso wichtig und jeder kann mit dafür sorgen, dass er eine gute Arbeitskultur hat. Aber deswegen ist es für die Leitungskräfte auch wichtig, dieses regelmäßige Feedback, wo Mitarbeiter sagen, jawohl, auch wir vertrauen dir, dass du uns, ne, oder dass ihr uns da auch gut, ich sag mal,
gut führt.
Ja, alles. Genau so.
Aber das ist ein wunderschönes Schlusswort, weil wir sind auch schon am Ende angekommen heute. Die Zeit ist rumgegangen wie im Flug, habe ich das Gefühl gehabt. Es war ein super spannendes Gespräch. Ich finde, man kann sehr viele Dinge auch sehr schön in einen anderen Kontext, nämlich in den Kontext, in dem ich und auch, glaube ich, viele Hörer unterwegs sind, sehr schön übertragen. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Einrichtung. Ich weiß, glaube ich, jetzt schon, wo ich dann später mal hingehe, wenn ich dann mal ins Pflegeheim muss. Das kann ich uns reinladen. Hervorragend, so muss das sein. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Ich wünsche Ihnen wunderschöne Weihnachten. Ist jetzt auch vor der Tür quasi, auch mit Ihren Bewohnern, dass Sie da ein schönes Weihnachtsfest auch gemeinsam verbringen können. Und
ja, das wünschen wir Ihnen auch und vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Arbeit. Es war ein nettes Gespräch.
Ja, Dankeschön. Tschüss.